Also wie gesagt, das sind ja die, ich kenne es von Frauenkonferenzen, da war ich manchmal in einer Technik oder einmal zumindest in Bad Gandersheim. Weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Frauenkonferenz Bad Gandersheim. Ja. Ich habe echt auch lange überlegt, und normalerweise war es ja geplant, dass wir als Paar zusammen auch kommen, auch Becky ein bisschen von ihrer Geschichte erzählt. Aber ich glaube, gerade in solchen Zeiten lernt man einfach extrem viel und so das Thema auch, wie Gott uns durch Konflikte, durch Herausforderungen führt und trotzdem so viel in uns hineingelegt hat, ist, glaube ich, einfach auch passend. Genau. Ich habe schon echt, wie gesagt, länger überlegt. Es gibt den Satz im Englischen, dass man sagt, man bewundert so eigentlich die Stärken, aber eigentlich wird man von den Schwächen eher angezogen oder lernt am meisten von den Schwächen, wenn man es auf Deutsch übersetzen würde. Und das, glaube ich, ist tatsächlich echt so. Ich glaube, am Ende sind wir als Christen einfach auch Gefäße, die so die Herrlichkeit Gottes tragen dürfen. Und meine Frau hatte schon so eine Krankheitsgeschichte, auch in den letzten Jahren hat da in Teilen auch wieder Heilung erlebt. Und es hat uns jetzt schon sehr unerwartet getroffen. Ich habe aber tatsächlich gemerkt, so auch in den letzten Wochen in vielen Gesprächen, auch mit anderen Leitern, auch mit christlichen Therapeuten, auch so, wo wir gerade am, glaube ich, versuchen sind, so einen Weg, sowohl medizinisch, aber auch seelisch zu finden, dass gerade der Bereich echt ein Bereich ist, wo wir auch in der Gemeinde Jesu, glaube ich, extrem wenig drüber reden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, dass Gott in den schwierigen Zeiten ja oft uns Dinge gelehrt hat und wenn es durch Dinge geht, und vielleicht kennt ihr auch den Satz, wenn wir durch die Täler gehen, dann ist das Schwierige, das Wichtige, nicht stehen zu bleiben. Aber ich glaube, wir kennen das wahrscheinlich alle, dass wir durch Täler gehen und dass, ich meine, wir lieben alle die schönen Momente im Glauben, das Wunderbare, das Herrliche. Aber man merkt das schon, wenn man einfach auch die Bibel liest, wie unsere Glaubenshelden und Vorbilder einfach auch durch schwierige Zeiten im Glauben gegangen sind. Und ich glaube am Ende, dass Gott alles zulässt. Die Bibel sagt uns, dass alles denen zum Besten dienen muss, die ihn lieben. Und er benutzt das alles, dass er uns ähnlicher macht. Genau, also ich habe mir trotzdem einfach gedacht, also schon auch hin und her überlegt, aber gedacht, am Ende ist es, glaube ich, einfach gut, auch ehrlich und authentisch zu sein, weil ich glaube, es gibt ja trotzdem manchmal, also natürlich nicht bei euch in Hofen, aber man hat ja immer noch so, das ist dann der Pastor oder der Prediger und die schwirren irgendwie 3 Meter über dem Boden oder sind so, keine Ahnung. Also wie gesagt, nicht bei euch, aber habt ihr vielleicht irgendwann mal gehört. Und ich merke aber gerade in der Zeit in unserem Land, dass auch jetzt gerade, auch in den letzten Monaten, es eine extrem angefochtene Zeit ist. Ich glaube, dass wir tatsächlich in einer Zeit leben, die einfach sowohl äußerlich, aber innerlich auch angefochten ist. Und ich habe schon gemerkt, dass das äußerlich sein kann, aber auch in innerlichen Themen. War die Woche in Nürnberg, war da bei uns im BFP ganz lange in Verantwortung für die Jugendarbeit mit und habe das jetzt erst kürzlich abgegeben und habe dann noch so eine Kleingruppe an einem Tag mit ein paar Jugendleitern geleitet und habe einfach so ein bisschen, jetzt nicht ganz detailliert von uns erzählt, aber so ein bisschen auch einfach, dass in den schwierigen Zeiten ja wir immer zwei Entscheidungen haben. Wir können von Gott weglaufen oder wir können zu Gott hinlaufen. Und am Ende sind es eigentlich die zwei Richtungen, die es geht. Und ich meine jetzt nicht in der Performance oder wie viel beten wir, sondern ich glaube so die Richtung unseres Herzens. Und da möchte ich heute Abend ein bisschen drüber reden. Und es war so interessant, weil es waren einfach Jugendleiter aus Deutschland von verschiedenen Freikirchen und ich habe das in die Runde geworfen. Auf einmal fangen Leute an, echt so ihr Herz zu teilen und eine Jugendleiterin erzählt, hey, ich bin seit Jahren auch in therapeutischer Behandlung oder habe Medikamente genommen und der andere erzählt, durch welche Krisen er gegangen ist. Und du merkst so, also wusste ich noch nie, ich kenne dich schon jahrelang. Ich habe immer, ne? Also wir kennen das ja. Ich glaube, Aline hat mal gesagt, willst du jemand, dass jemand innerlich stirbt, dann gib ihm Instagram. Also ich meine, spätestens seit der Welt ist es so, oder? Dass wir irgendwie die Welt sehen oder, also natürlich nicht ihr, aber es gibt ja Menschen oder Christen, die sich vergleichen. Und ich glaube, spätestens seit diesen Zeiten, wo wir merken, hey, das hätte ich ja nie von der Person gedacht, aber wir sehen ja immer nur dieses Stück, dieses äußerliche Leben, das uns auch irgendwo dargestellt wird. Und ich fand es so krass, weil auf einmal haben die Leute oder die eine Jugendleiterin dann hat von ihrer Geschichte erzählt an jemand anders und ist so gedacht, krass, ich hätte es nie gedacht, aber es war so ein Moment von Heilung, von Ehrlichkeit, von einfach Wachstum, der, glaube ich, fünfmal mehr war als irgendwie nur eine Predigt oder ein Leiterschaftsinput, sondern einfach ein ehrliches Herz, das geteilt wurde. Und dann meine Leute noch füreinander gebetet, manchmal geweint. Und ich fand es so, das war so einer meiner Momente, würde ich sagen, dieses Jahr, wo ich dachte, krass, ich glaube, dass wir einfach anfangen müssen, auch ehrlicher miteinander zu sein. Weil ich glaube schon manchmal, und wie gesagt, natürlich auch nicht bei euch, aber manchmal ist ja schon auch so, meine Frau ist Hochzeitsfotografin, und wir sind viel auch, oder jetzt würde ich sagen, in den letzten Jahren auch viel in der säkulären Welt unterwegs und viel mit anderen Dienstleistern, jetzt auch hier im Umkreis, kenne viele jetzt hier auch aus der Stadt und Region. Und es ist manchmal so interessant, weil es so manchmal einfach in zwei Welten ist. Also samstags oft auf Hochzeiten oder du bist mit irgendwelchen Leuten im Gespräch und Sonntag bist du in der Gemeinde. Und ich finde diese Spannung manchmal so spannend, wo ich merke, dass Edward John, ein Pastor, hat mal gesagt, es gibt zwei Gründe, warum Christen nicht glauben. Der eine ist, sie sind noch nie dem Christen begegnet. Und der andere ist, sie sind dem Christen begegnet. Das klingt jetzt ziemlich hart, aber ich glaube, manchmal ist es wirklich so. Ich glaube, diese Welt sehnt sich so nach einem authentischen, ehrlich gelebten Glauben, der aus einer Herzensmitte herauskommt. Und ich glaube, das ist, was wirkliche Erweckung und Veränderung bringen kann. Und ich meine, wir können alle schöne Programme gestalten und ich glaube, unser Bestes mit reinlegen in die Kinderstunden, in die Gottesdienste. Aber ich glaube, was echt verändert, die größte Botschaft, und ich glaube, das Leben erleben wir jetzt, glaube ich, in der Postmoderne noch viel mehr, die größte Botschaft ist immer der Botschafter selber, das sind wir. Und ich glaube, gerade als Frauen seid ihr da wirklich Träger, weil ich glaube, ganz ehrlich, je nachdem, ich weiß jetzt nicht auch, wie es bei euch im Gemeindeverband ist, oder wie ich in die Gläser gekommen bin, da durften Frauen nicht predigen. Oder haben jahrelang nicht gepredigt, auch aufgrund einer Geschichte, einer Spaltung, die ihr vielleicht kennt, so vor vielen, vielen Jahren. Und dann haben wir irgendwann, ich habe damals tatsächlich meine Ordinationsarbeit über Frauen und Predigen geschrieben. Also wenn ihr da wirklich tief, dann können wir mal uns an den Tisch setzen und diskutieren. Aber wirklich viel über die Bibel studiert, gerade zu einem Thema. Und es ist irgendwie interessant, weil ich glaube, das Thema hat mich schon immer bewegt, weil ich glaube, über 50% vom Leib Christi sind Frauen. Und es ist schon interessant, je nachdem, welcher Bewegung oder wie das dann auch gelebt wird, die Realität ist, wenn nur die Hälfte vom Leib in der Autorität lebt, ihr könnt euch das vorstellen, ja, wie beim normalen Körper, dann hinkt irgendwas, also irgendwas hat Schlagseite. Wenn ihr sagt, der eine Teil nur vom Körper funktioniert, dann ist irgendwas hat Schlagseite oder ist in der falschen Richtung ausgerichtet, oder? Und ich glaube wirklich, dass die Art und Weise, wie ihr als Frauen Gottes, als Mütter, als Töchter, als Schwestern in eure Berufung kommt, wird wirklich, glaube ich, so viel dazu beitragen, von dem, was Gott einfach tun will, durch sein Leib. Und ich glaube, da liegt auf Frauen was ganz, ganz Besonderes. Und je nachdem, wie ihr auch geprägt worden seid, oder glaube ich, manchmal die Gefahr ist ja auch in einer gewissen Religiosität, wo das auf eine bestimmte Art von Berufung ja wahrscheinlich beschränkt wird. Wisst ihr was ein bisschen, was ich meine? Und ich glaube, dass Gott aber so viel mehr hat für euch. Und ich deswegen, ich finde es interessant, weil ich habe damals über das Thema echt, keine Ahnung, meine 70, 80 Seiten meine Ordinationsarbeit geschrieben. Und dann haben wir, wie, weiß ich gar nicht mehr, was das war, wie in der Neumark 2015, 16. Und dann hat Ela, die Frau von Afram, vom Gemeindeleiter, zum ersten Mal wieder gepredigt. Und ein paar sind nicht in die Gemeinde gekommen. Also meistens Männer, aber die sind halt nicht in den Gottesdienst gekommen. Und ich weiß noch, wie viel Gespräche und Diskussionen wir da hatten, weil ich gesagt habe, hey, ich glaube da dran. Und es ist so interessant, weil es hat zumindest, glaube ich, es war die erste Frau, die nach Jahren wieder gepredigt hat. Und das hat auf jeden Fall was freigesetzt, würde ich sagen, an einem Durchbruch für viele, viele andere. Maria, die Frau von unserem jetzt auch ordinierten Pastor, mittlerweile auch manchmal gepredigt. Und ich merke, so manchmal hat es einen Weg auch gebahnt für andere Frauen, die, empfinde ich, dadurch reingekommen sind und Mut gefasst haben, vielleicht jetzt nicht nur zu predigen, aber in das hineinzukommen, was Gott einfach für sie hat. Und ich wollte es ganz, ganz am Anfang sagen, weil ich glaube, jetzt nicht so, um in einer Frauenstunde, in einem Frauenabend einfach zu schmeicheln, sondern weil ich glaube, dass das wirklich die Wahrheit ist. Ich glaube, wenn ihr seid so essentiell für das, was Gott tun will im Leib Christi. Amen. Ich weiß, vielleicht seid ihr es auch stiller gewohnt, ich kann einfach nicht still sein. Also genau, ich stelle mir einfach vor, ihr sagt Amen und lächelt und steht auf den Tischen und klatscht. Aber ich glaube, es ist wirklich so essentiell und ich glaube, der Gemeinde von Jesus fehlt was, wenn die Frauen Gottes nicht in ihrer Berufung leben. Ich meine, wir wissen das spätestens von jedem zu Hause, oder? Lass einen Mann zu Hause einrichten, erklär ihm nachher, warum Rot und Blau oder irgendwelche Farben nicht zusammenpassen. Es wird ewig ein Mysterium bleiben. Genau wie für den Mann die Handtasche der Frau ein Mysterium ist, haben wir gerade am Tisch gehabt. Aber wir wissen ja, dass das meint. Also es gibt ja Gaben und Kreativität, wo wir wissen, wenn Männer das machen, absolute Katastrophe. Also es gibt Ausnahmen, aber sind wir mal ehrlich. Und ich glaube aber, das ist so, dass Gott auch in der Zeit, in der wir leben, Frauen Gottes, dass er euch hineinrufen möchte, ganz neue Berufung auch. Und ich glaube, Berufung hängt ganz viel zusammen mit Identität. Und natürlich ist es für Frauen nochmal viel mehr ein angegriffenes Thema, gerade in der Zeit von Instagram. Also ich merke, wir müssen ja beruflich irgendwie oder so durch das, dass du dann Bilder postest und so weiter, drin sein. Aber ich merke schon die Zeiten, wo du nicht drin bist oder nicht sozialen Medien oder anderen Sachen oder in einem Fernsehen ausgesetzt bist oder wo so viel Vergleiche ja mittlerweile dargestellt werden, ist natürlich so ein großer Angriff auf Identität. Und ich glaube, der Feind macht es ganz bewusst, weil er weiß, wenn wir in unserer Identität leben, haben wir ein Fundament gebaut, auf dem wir einfach sicher stehen, dass er nicht angreifen kann. Deswegen greift er Identität ja so oft vielleicht auch gerade bei Frauen an, das Thema, wer bin ich wirklich, wer hat Gott geschaffen, mich zu sein. Und ich glaube, dass das so ein großer Punkt ist, wo mein Eindruck einfach war oder mein Impuls war heute Abend, dass Gott zu euch etwas sprechen möchte, dass er euch ermutigen möchte. Egal, ob ihr jetzt jung seid, ob ihr schon lange im Glauben seid. Und natürlich geht es uns als Männern auch so, die reden halt noch nicht drüber. Also über das Thema Identität noch weniger. Vielleicht mal eine Männerwochenende am dritten Tag, am letzten Abend, aber wie auch immer. Die Frauen machen das beim Frauenfrühstück am ersten Morgen, bei den Männern musst du erst eine Woche machen und dann kommen so die ersten Sachen raus und wie geht's dir denn wirklich und okay. Aber wir sind auf dem Weg, Gott ist gnädig und alles gut. Aber ich wollte es wirklich am Anfang sagen, es liegt mir so auf dem Herzen, weil ich glaube vielmehr gerade in der Zeit, in der wir leben, dass Gott Frauen wirklich in Berufung ruft. Und das heißt, glaube ich, auch vorne zu stehen. Das heißt auch zu leiten. Das heißt, dem Reich Gottes auch voranzugehen. Es gibt eine Frau, die heißt Katrin Kuhlmann. Eine, weiß nicht, wenn ihr das Buch Gottes Generäle kennt, so die größten Männer und Frauen Gottes im letzten Jahrhundert. Und wenn, müsst ihr mal wirklich über sie lesen. Eine Frau in Los Angeles im letzten Jahrhundert, die unglaublich viel mit Gott erlebt hat. Los Angeles Tempel war eine große Gemeinde, tausende von Menschen kamen, Menschen sind geheilt worden. Sie ist einmal mit einem Pferd in den Gottesdienst eingeritten, natürlich, muss ja ein bisschen anders dargestellt werden, aber hat die Zeitungen haben darüber geschrieben, es sind Zeichen und Wunder passiert, unglaubliche Durchbrüche. Und es ist schon interessant, weil das wieder was zeigt, was irgendwie auch eine Barriere oder was bricht, was möglich ist. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, wir werden immer inspiriert von Männern und Frauen Gottes, die das erleben. Aber das ist eine Inspiration von vielen, vielen anderen, die erlebt haben, wie Gott durch sie wirklich Geschichte schreibt. Und natürlich heißt es einerseits, Familie zu bauen durch das, was weitergegeben wird und getragen wird. Aber ich glaube einfach, und das war mir wichtig, einfach zu sagen, nicht nur, sondern Gott möchte euch auch gebrauchen, wirklich Botschafter zu sein. Wer war die erste Person, die Jesus beauftragt hat, von ihm zu erzählen? Das war eine Frau. Er wollte einfach sicher gehen, dass die Männer es nicht vergessen. Viele Frauen Gottes, von denen wir in der Bibel lesen, und ich glaube, vielleicht ist es auch bei euch in der Gemeinde anders, aber ich glaube, so oft im Leib Christi wissen wir das im Kopf, aber die Frage ist, leben wir das wirklich? Ist es ein Leben, wo wir wirklich auch das Leben, das Frauen freigesetzt sind? Und das Thema, das mir einfach heute so auf dem Herzen lag, ein bisschen drüber zu reden und natürlich auch irgendwie passend in unserer Situation. Ich glaube, dass wir gerade einfach in einer ganz, ganz spannenden Zeit sind. Ich habe, glaube ich, selten in den letzten Monaten oder auch im letzten Jahr von so vielen Geschichten gehört von Leuten, die nicht mehr im Glauben sind, auch selbst von Pastorenleitern bei uns in unserem Verband, wo Dinge passiert sind, wo Verletzungen passiert sind, Ehen zerbrochen sind, Skandale waren, vielleicht nicht nur so diese weltweiten Dinge, die wir vielleicht auch irgendwie mitbekommen haben, aber auch so persönlich bei Leuten. Und es ist wirklich, wirklich krass. Enge Freunde, wo die Ehen zerbrochen sind, wo Missstand passiert ist, wo Leute auch teilweise gar nicht mehr im Glauben sind. Liberale Theologie, dem wir auch total ausgesetzt sind. Und es war schon viel, aber so in unserem Dunstkreis ist es gerade so in den letzten Monaten, im letzten Jahr, vielleicht auch in den letzten ein, zwei Jahren extrem stark gewesen. Und es ist wirklich krass, weil ich habe enge Freunde, mit denen ich im Dienst unterwegs war, die bei uns zu Hause gesessen sind, die nicht mehr verheiratet sind, die fremdgegangen sind, die nicht mehr im Glauben sind oder sagen, hey, so Gott existiert gar nicht mehr. Und du denkst dir so, okay, was ist los? Also was ist passiert? Also wir haben noch zusammen geleitet oder wir haben zusammen gepredigt und jetzt so nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich so komplett andere Richtung. Und ich finde es wirklich krass, weil ich glaube, Gott ist gerade dabei, auch wirklich den Leib Christi zu reinigen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo Gott wirklich geistlich oder stehen vor einer Zeit auch geistlich, wo Gott wirklich Durchbrüche schenken will. Aber ich glaube gerade auch die Phase, durch die wir gehen, vielleicht durch die ja du gehst oder gegangen bist, durch Konflikte, durch Schwierigkeiten. Ich möchte einfach zusprechen, es war nicht umsonst oder nichts ist umsonst. Und vielleicht ist es ein bisschen viel mehr teilen als, ich werde auch ein paar Bibelverse einbauen, keine Angst, aber ich glaube, dass so viel damit zu tun hat, wie wir durch Schwierigkeiten gehen. Und ich glaube, es gibt keinen Christen, der länger als einen Tag Christ war, der noch nicht durch Schwierigkeiten gegangen ist, oder? Und ich glaube, das ist das Thema, wo wir nicht nur von der Bibel her lesen, aber ich meine, selbst die Bibel lesen wir anders. Wenn wir von Josef lesen, das ist eine Geschichte, wo am Ende dann steht, dass es zum Bösen erdacht war, aber dass Gott es zum Guten gewendet hat. Lesen wir die Geschichte völlig anders. Aber ich meine, wenn es uns gut geht, dann lesen wir, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man liest die Bibel einfach anders, als wenn man durch schwierige Zeiten geht. Dann kommt man zu einem Psalm und sagt so, Gott, als wenn man in guten Zeiten das irgendwie nur so die Happy-Clappy-Verse liest, aber so, wenn man durch die schwierigen Zeiten, dann liest man auf einmal und merkt, hey krass, die Bibel ist ja voll von Menschen, die wirklich durch Leid, durch Konflikte, durch Herausforderungen gegangen sind, die Gott aber auch gebraucht hat. Und in Lukas Kapitel 17, Vers 1 sagt Jesus, er sprach zu den Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen, weh aber dem, durch wen sie kommen. Und das Wort Anstoß heißt im Griechischen Skandalon, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, das ist wie so eine kleine Falle, so wie das Wort, was für Fallen für kleine Tiere benutzt worden ist. Also so eine Falle, wo du ein Tier versuchst zu ködern, was erstmal nicht so aussieht, aber wo das Tier dann so ein bisschen in die Falle läuft. Also Jesus sagt quasi, es ist unvermeidlich, dass Anstöße oder Fallen kommen, aber wehe dem, der, wen sie durch sie kommen. Und dann geht es ja mit dem Mühlstein und dem ins Wasser und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Anstöße können Verletzung sein, Anstöße können Enttäuschung sein, Anstöße können die Fehler des Ehemanns sein, der Kinder, was auch immer. Und ich glaube gerade, und da möchte ich einfach nur ein paar Minuten drüber reden, weil ich glaube, dass das Wichtigste oder das Beeindruckendste, was Jesus gerade in uns bauen möchte, ist also einfach unser Herz reinzubewahren. Sprüche 4,23 sagt Jesus, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und Jesus sagt, da kommen Dinge, die jetzt gerade in der Endzeit oder in der Zeit, in der wir leben, auch kommen. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen? Was passiert da auch in unserem Innern? Im Psalm 55, Vers 3, da sagt es, es ist nicht mein Feind, der mich schmäht, das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich. Vor dem wollte ich mich verbergen, aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Wir hatten innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Hause Gottes gegangen mit der Menge. Also der Psalmist spricht davon, wie er von jemandem verletzt worden ist, der ganz, ganz eng war, zusammen zum Haus Gottes. Und ich finde es schon spannend, weil ich bin ein Mensch, der unglaublich harmoniebedürftig eigentlich ist. Und ich merke schon, dass wenn ich jetzt es gerade von Freunden oder anderen Menschen mitbekommen habe, wo Verletzungen passiert sind, Enttäuschungen passiert sind, auch zwischenmenschlich, wo die Bibel davon redet, aber hey, was ist mit deinem Herzen so passiert? In dieser Zeit, wo Enttäuschung, wo Verletzung, wo vielleicht sind die Gebete nicht so beantwortet worden, vielleicht haben wir für Heilung gehofft und es ist nicht passiert, vielleicht haben wir für Dinge gehofft, die anders entstehen oder sich entwickeln und es hat sich nicht entwickelt. Und ich glaube, das ist so die Zeit in unserem Leben, wo wir am allermeisten in dieser Versuchung stehen, aufzugeben, oder? Also wo Dinge in unser Herz kommen, wo Dinge in unserem Herz schwer werden, wo Verletzung vielleicht entsteht, wo zwischenmenschliche Enttäuschungen passieren, wo, wie gesagt, Gebete nicht so beantwortet worden sind. Und ich glaube, dass in diesen Zeiten von Verletzung, diesen Zeiten von Herausforderungen, diesen Zeiten, wo unser Herz so angegriffen ist, ist einfach, glaube ich, diese Ermutigung Gottes, dass er sagt, hey, komm neu zu mir. Wo er unsere Heilung, unser Ort, unser Schutz, unsere Festung sein möchte. Matthäus 24, Vers 10, den Vers kennt ihr auch, da sagt es, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und dann sagen wir, ja, die Welt, ne, komplett verrückt, alles dunkel, Fenster zu. Aber das Interessante ist ja, das Wort Liebe, da steht ja Agape, Agapeo. Und das steht nie in der Bibel geschrieben für Nichtchristen. Also wir haben das oft ausgelegt für Nichtchristen, aber hier steht das Wort Agapeo, also die göttliche Liebe. Und die göttliche Liebe kann ja in Nichtchristen nicht erkalten. Also es sagt, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe oder kann es sein, dass diese Liebe in den Christen abnimmt. Und das ist schon interessant. Weil dann lese ich den Vers auch ein bisschen anders. Gesetzlosigkeit, das spricht auch von Dingen, die nicht dem Gesetz entsprechen, also nicht dem Wort Gottes. Und ich finde es so spannend, weil ich glaube, dass Gott uns einfach neu zu seinem Herzen ruft. Dass Gott uns neu in diesen Zeiten von Herausforderungen und Schwierigkeiten neu zurückruft. Und ich habe schon gemerkt, auch in den letzten Wochen, wo wir jetzt durch so eine Zeit gegangen sind, meine Frau hatte so eine Situation mal auch vor 4, 5 Jahren, wo sie viel mit Schlaflosigkeit und Panikattacken gekämpft hat. Und das ist schon... Vielleicht ist es bei dir eine Phase von, wo du mal durch Krankheit gegangen bist oder mit jemandem, Partner oder Freund und du merkst, es sind die Phasen, wo du eigentlich das überhaupt nicht erwartet hast und das überhaupt nicht wolltest, aber trotzdem immer die Frage ist, nimmst du das an oder wie gehst du da durch? Und ich merke schon so, dass in diesen Wochen auch, dass ich so eine krasse, so eine tiefe Nähe Gottes trotzdem gespürt habe, dass er einfach da ist. Und vielleicht ist das die Situation, die du kennst, wenn du mal merkst, dass ein Gebet nicht beantwortet wurde oder körperliche Heilung nicht passiert ist oder einfach Dinge sich nicht so entwickeln in Beruf oder Ehe oder Familie, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Die Frage ist immer, Jesus sagt in Jakobus, sagt die Bibel, naht, wenn wir uns zu Gott nahen, wird er sich zu uns nahen. Und ich glaube, so diese Frage, diese Liebe erkalten, ich habe so gemerkt, gerade Da sind Geschichten dabei, die kann ich gar nicht erzählen, aber da kriegst du ja manchmal als Leiter, als Pastor Geschichten mit, was im Leib Christi oder anderen passiert und merkst so, hey, irgendwas ist gerade wirklich in Bewegung, das ist keine normale Situation. Und ich glaube, wir dürfen auch nie vergessen, Epheser 6 sagt, wir stehen im geistlichen Kampf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch von der Kinderstunde, wo wir die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und irgendwann werden wir dann professionelle Christen und dann machen wir es nicht mehr so. Aber eigentlich sollten wir es immer noch jeden Tag machen, bevor wir vor die Tür gehen, oder? Dass wir immer jeden Tag machen. Also zumindest Bewusstsein von, hey, es hört eigentlich nie auf und wir brauchen es eigentlich vielen Tagen noch mehr. Aber es ist ein geistiger Kampf, in dem wir stehen, extrem. Und ich glaube, auch da als Christen können wir je nach Bewegung oder Frömmigkeitsstil in zwei Richtungen, immer in zwei Extreme reinrutschen. Ne? Wir können Teufel und Dämonen auf jedem Baum sehen oder wir können denken, das gibt's nicht. Und ich glaube aber, diese Realität, dass wir wissen, wir stehen im geistigen Kampf, ist, glaube ich, so ein wichtiger Grund, wie wir einfach damit umgehen. Ich habe das bei uns in der Gemeinde erzählt. Ich habe letztes Jahr, Ende Dezember, meinen letzten Predigtdienst gehabt, war bei unserer Jugendkonferenz auch so ein bisschen zu verabschieden. Habe mich da nochmal gepredigt von ein paar hundert Jugendlichen. Ich bin in der Nacht aufgewacht und ich habe eine Stimme in meinem Kopf gehört, die gesagt hat, du wirst heute sterben. Und ich dachte so, und es war wie, das hat nicht aufgehört. Ich habe gebetet. Ich bin da hingefahren und es war wie so, ich glaube, einfach um 10:30. Also es war wie so eine Stimme von außen, die aber nicht meine ist. Ich meine, wir kennen das alle, wenn wir Selbstgespräche führen. Also wir kennen unsere Selbstgespräche, oder? Aber es war wie eine Stimme von außen und es war wie so um 10:30. Und ich habe so eine Panik bekommen. Und ich war dann in diesem Gottesdienst und es war so viertel nach zehn, ich war so, ich konnte mich gar nicht irgendwie im Lobpreis öffnen. Und da habe ich so ein paar Leute noch, hey, könnt ihr noch für mich beten? Und es war wirklich krass, weil ich gemerkt habe, da war eine Art von Angst oder Panik, die ich gar nicht kannte. Und ich bin dann irgendwann auf die Bühne gegangen, es war nach 10:30 und auf einmal waren die Stimmen weg. Und ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig erklären oder in Theologie draus machen, alles, was ich sagen will. Ich merke manchmal noch viel mehr, dass diese geistige Realität, auch die dunkle Welt, einfach da ist. Und ich glaube, das muss sich jetzt nicht so ausdrücken, ne, in so einer Stimme. Das kann sich ausdrücken durch Entmutigung, ganz klassisch, durch Stimmen von Identität, die in mir sind, von Stimmen von Lügen. Es kann sich durch das ausdrücken, dass ich denke, hey, ich bin noch nichts wert und ich sollte endlich, also und so weiter. Oder man geht durch Situationen, dann sind Stimmen von Hoffnungslosigkeit. Aber da wollte ich, glaube ich, mit euch einfach ein bisschen drüber reden, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir extrem herausgefordert sind, wie wir durch Zeiten gehen, ob wir uns zurückziehen oder ob wir uns Gott einfach öffnen. Sprüche 18:19 sagt, ein getäuschter Bruder, auch Schwester, ist unzugänglicher als eine befestigte Stadt und Streitigkeiten sind wie der Riegel einer Burg. Luther übersetzt es, ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine feste Stadt. Und es spricht davon so, dass das Herz einfach hart wird, ne? Also eine feste Stadt, dass das Herz eingemauert wird, dass es gefangen wird. Und ich möchte noch einen anderen Vers lesen, den ihr vielleicht auch alle kennt, in Lukas Kapitel 22, die Geschichte von Gethsemane. Und wir kennen ja die Geschichte, wo Jesus beten geht und dann die Jünger schlafen ein und wir denken uns, Mensch, solche Horsties. Die waren einfach müde und wir kennen all die Bilder aus der Kinderstunde, die sind für Müdigkeit eingeschlafen. Aber es ist interessant, in Lukas 22 geht Jesus hinauf zum Ölberg. Er sagt, bete, dass er nicht in Versuchung kommt. Er riss sich einen Steinwurf los, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er ist in diesem geistigen Kampf, also auch, ne, Öl, Gethsemane heißt ja diese Ölpresse, dieser Druck, durch den er eigentlich geht. Und dann sagt es in Vers 45, als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Im Lukas-Evangelium. Als er vom Gebet aufstand und seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und das ist schon interessant, weil, und ich glaube, das Thema könnte man viel, viel weiter ausführen, aber Traurigkeit kann unser Herz gefangen nehmen. Traurigkeit kann unser Herz zum Absterben bringen. Und Traurigkeit kann auch unser geistiges Leben zerstören. Wisst ihr, was ich meine ein bisschen? Also dieser Punkt von, wovon dein Herz gefangen ist, wovon es überfüllt ist, ist auch die Art und Weise, wie es das wirklich beeinflusst. Und ich glaube, die Strategie des Teufels ist oft so, dass er versucht, so viele Verletzungen in meinem Herzen zu haben, bis ich geistlich sterbe, oder dass ich so viel Mauern an mein Herz baue, bis ich geistlich verhungere. Das ist, glaube ich, die Strategie des Teufels. Die Strategie von Jesus ist, mehr als anderes bildet dein Herz, gib's Jesus hin. Und das ist, glaube ich, der Kampf, jetzt kurz zusammengefasst, in dem wir immer wieder stehen. Und das sage ich als Leiter oder als Pastor, weil du manchmal das merkst, Natürlich auch nicht bei euch, aber in manchen Gemeinden die Erwartungen von Menschen, die Dinge, die passieren, auch wenn man jahrelang einfach als Christ unterwegs ist. Und ich glaube, das kennt ihr alle. Aber ich finde es so interessant an dieser Stelle, dass es sagt, hey, sie sind eingeschlafen vor Traurigkeit. Und ich, meine Frage ist, und wofür ich am Ende einfach beten will, dass Gott unser Herz ganz neu zum Leben erweckt. Weil ich glaube, gerade für euch Frauen Gottes, das Herz, die Verbindung da, wo Gott wohnt, dass er das neu füllt mit seinem guten Heiligen Geist, mit seinem Leben. Weil das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Es ist nur Jesus, oder? Es ist die Quelle. Wenn du heute Abend hier bist und Jesus noch nicht so persönlich erlebt hast, dann können wir beten, dass du ihn erlebst. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich habe damals in Neumarkt, damals noch im Trend und dann in Berlin gearbeitet, bis ein Mädel in meiner Klasse, die damals in Nürnberg in der Freikirche war, gesagt hat, hey Flo, kann ich für dich beten? Ich bin durch eine Heilung zum Glauben gekommen und habe allein in meinem Zimmer dann Jesus mein Leben gegeben. Und ich habe gemerkt, dass den größten Unterschied es wirklich macht, wenn ich Jesus erlebe. Und ich glaube, Christen, die Jesus erleben, die gehen anders auch in der Welt hinein. Die tragen das und bringen das. Und ich möchte auch dir zusprechen, wenn du Jesus noch nie so persönlich, so wirklich lebendig erlebt hast, in lebendigen Beziehungen. Ich glaube, das ist das beste und größte Geschenk, oder? Aber der Unterschied ist, glaube ich, wirklich, die Jünger in diesem Moment von Druck, in diesem Moment von Herausforderungen, sind sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und ich habe eine Predigt über das Thema gehört, wo der Pastor gesagt hat, diese Traurigkeit kann dich einfach schlafend machen, schläfrig machen, auch geistlich. Und ich glaube, das ist, wo Gott einfach uns neu erwecken will. Wo Beziehungen, wo wir den König sehen, seine Schönheit sehen, wo wir ihn sehen und das unser Herz neu zum Glauben erweckt. Weil ich glaube, wenn wir durch Krisenzeiten, durch Zeiten von Druck gehen, ich meine, das meiste, was wir wollen, ist, dass der Druck einfach aufhört, oder? Dass wieder alles schön wird. Aber die Frage ist, wenn wir durch diese Zeiten gehen, ich glaube, Jesus möchte uns eine lebensspendende Quelle sein. Er möchte uns eine Antwort sein. Er möchte hineinkommen. Und mein Gebet ist einfach, dass wir in diesem Marathon, diesem Lauf des Glaubens, dass wir nicht aufhören. Und dass unser Herz nicht gefangen wird von Traurigkeit in dieser Presse, durch die wir gehen. Und vielleicht sind es andere Situationen bei dir. Ich bin jetzt über 20 Jahre schon im Dienst und ich habe auch bei diesem Jugendleitertreffen vorgestern gesagt, so dieses, ihr kennt es ja bestimmt auch, man hat Zeiten im Glauben, die unglaublich großartig sind, oder? Wo man irgendwie merkt, man schwebt dahin wie so ein Schmetterling, also es ist wie so, einfach wie ein Schmetterling oder wie ein Vogel, das ist so. Und dann gibt es aber auch die anderen Zeiten. Also ich bin noch keinem Christen begegnet, der immer irgendwie nur gute Zeiten hat. Das finde ich ein bisschen verdächtig oder ist irgendwie komisch. Also Christen, die sagen, mir geht's immer nur gut, ich weiß nicht. Das sind dann bei uns zu charismatische Christen. Aber, oder wisst ihr, was ich meine? Also jeder geht durch solche Zeiten und ich merke so dieser Punkt von, worin ist meine Identität wirklich, was ist wirklich das Fundament meiner Identität? Und das ist jetzt vielleicht klar als Mann nochmal anders oder ein anderer Zugang als Frau, aber ich glaube, am Ende ist das die Frage, die alles beantwortet. Weil wenn meine Identität in irgendwas Äußerem wirklich liegt, dann bin ich immer davon abhängig. Dann bin ich von dem gefangen, das beeinflusst es, wie wenn dann die Ehe herausfordernd ist oder wenn gesundheitliche Themen passieren. Und ich glaube, natürlich ist es herausfordernd, aber ich glaube, dass Gott gerade in diesen Zeiten uns so in seine Nähe ziehen will. Und möchte Aline noch kurz nach vorne bitten. Du hast auch einiges mit Jesus erlebt und wir machen das gerade einfach spontan noch kurz am Ende, dass vielleicht, fest nur ein Mikro, aber auch wie offen du einfach erzählen machst, so was eine Phase ist, wo du gerade durchgegangen bist oder durchgehst und was du gerade merkst, was ja wie Gott dir dabei hilft oder was er dich dabei lehrt.
So jetzt oder was war oder beide?
Ich würde sagen, wie du möchtest, also jetzt oder auch so in Bezug auf das, was du schon erlebt hast.
Okay, ich gucke einfach. Hi erstmal. Also ich glaube, ich weiß nicht so, ich kann das schlecht aus der Perspektive von Leuten sagen, die älter als 21 sind. Deshalb, keine Ahnung. Aber ich merke voll, dass Instagram bei mir, also hat der Flo auch eben gesagt, dieser Spruch, wenn man Leute quasi von innen quasi zerstören will, dann gib ihnen Instagram. Und ich finde, das habe ich mir irgendwo gelesen. Das habe ich auch Flo erzählt. Und ich war so, das ist so krass, weil es ist halt irgendwie so true. Also es ist so wahr und ich habe es voll gemerkt, so in, ich weiß nicht, so meinem voll Teenie-Alter, so mit so 17, 18 oder so, bin ich in so eine Identitätskrise rein und war so, okay, Herr, was mache ich? Weil ich kannte Jesus, aber ich hatte nie so eine richtig lebendige Beziehung mit ihm, und also zu dem Zeitpunkt. Und ich war so, okay, Herr, ich brauche ein Wunder, weil so wie es jetzt gerade geht, mache ich mich kaputt. Also es war so, dass ich halt voll mit einer Essstörung zu kämpfen hatte und es einfach an einem Punkt war irgendwann, wo ich vom Menschlichen her einfach nicht mehr hätte leben können und ich trotzdem so eine übernatürliche Kraft geschenkt bekommen habe, die, also keine Ahnung, wo die, also ich war so, woher kommt die her? Also kommt sie von dir? Kommt sie von, keine Ahnung, den Energiesachen, die ich mir reinpumpe, weiß ich nicht. Aber habe dann so voll gebetet und auch mich an Leute, ja, anvertraut und war auch in der Klinik und es war so krass gesegnet, weil ich war da und ich hatte eine Therapeutin, also es war keine christliche Klinik, aber ich hatte eine Therapeutin, die war gläubig. Ich hatte eine Oberärztin, die war gläubig und meine Therapeutin und ich, wir sind jedes Mal in diese, also wie nennt man das, Sitzung reingegangen und wir haben einfach immer am Anfang gebetet und ich bin aus dieser Klinik raus und ich war echt, also ich bin in der Identität krass gewachsen, also diese Wunden, die passiert sind, die sind so ein Zeugnis heute und ich glaube, dass der Herr oder ich weiß, dass der Herr einfach in jedem Fall, egal in welcher Season man ist und auch gerade ist es einfach eine, bei mir auch im Leben, echt eine Season, die richtig herausfordernd ist und wo ich auch voll Gebet brauche, aber wo ich merke, okay, wenn Leute im Gebet für, also, oder mit mir einstehen und auch einfach den Herrn ja einfach auch anflehen und sagen so, Herr, mach was in dem Leben, mach was in, keine Ahnung, wenn ich für Flo und Becky bete oder andersrum genauso, dann ist es so, dass ich merke, es verändert so viel und es hat so krass Potenzial und es ist irgendwie auch, dass man es vielleicht erst gar nicht merkt, dass Gebet so krass viel bewirkt. Und manchmal ist es auch so, also ich glaube, es kennt jeder von uns, dass man betet und betet und betet und es passiert nichts. Und dann, wenn man zurückschaut, ist es so krass, was Gebet alles bewirken kann. Und ich glaube, dass einfach meine Antwort auf deine Frage, ich habe voll viel geredet gerade, sorry, dass meine Antwort eigentlich darauf ist, dass ohne Gebet, es bringt nichts. Also es ist so der einzige Schlüssel oder der einzige, also so, der Herr ist so groß, er ist so allmächtig, so krass. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber ich glaube, dass Gebet das ist, wo wir ihm voll, also wo wir voll auf Augenhöhe stehen können und das ist voll, also für mich ist es so voll das, was vor allem die Beziehung zwischen mir und Jesus richtig ja, leitet. Kann man das so sagen?
Ja. Ich finde es richtig stark und mutig, dass du es erzählt hast, oder? Ich würde sagen, gib dir jemanden einen Applaus. Ich glaube, so würde ich auch einfach zum Abschluss kommen und würde uns auch einladen, auch gleich am Anfang, dass du auch mit uns betest, kurzes Gebet und ich schließe dann einfach ab, auch, glaube ich, gerade für dieses Thema Identität. Weiß nicht, ob ihr den Film War Room noch kennt? Hat ihn jemand mal gesehen? Ein paar. Eine Frau, die dann einfach so ein Gebetszimmer in ihrem Zuhause auch der Ehemann, der irgendwie einfach missbaut, sind immer die Ehemänner, aber dann baut sie das Gebetszimmer in ihrem Zuhause und du siehst in diesem Film, wo sie einfach anfängt zu beten und, ne, und ich glaube, das kam jetzt gerade so bildlich nochmal, ich glaube, das ist, wie du auch gerade gesagt hast, das hat so eine Kraft, weil diesen Ort kann uns keiner nehmen und dieser Ort hat so eine große Auswirkung, wo wir im Geist einfach Dinge verändern können, das, wo wir keine Ahnung haben, was unsere Gebete wirklich bewirken. Mir kam gerade noch die Nebenbei-Einladung, also wir haben die nächsten 3 Wochen Kirche im Kino. Da könnt ihr gerne mal vorbeikommen, einfach wenn ihr einen Nichtchristen mitnehmen wollt. Und eine gute Möglichkeit in Neumarkt, dass er dann einfach Jesus erlebt und ihn wieder hier in die Gemeinde mitnimmt. Aber mir kam gerade dieses Bild noch, ich glaube, diesen Ort zu schaffen, wo wir einfach mit Jesus kämpfen, wo wir diese Dinge durchkämpfen. Und ich glaube, ich hoffe, dass der ein oder andere Satz oder auch aus deiner Geschichte vielleicht zu dir gesprochen hat. Vielleicht bist du in einer, am Anfang oder in einem Punkt, wo du merkst, da bist du gerade herausgefordert. Vielleicht hast du schon viele, viele Kämpfe durchkämpft, auch als Glaubensmama. Aber dann bete ich, dass da neue Hoffnung, neue Frische, neue Gottesgeist einfach kommt. Weil am Ende, das können wir als Männer und Frauen sagen, ist am Ende ist Jesus das einzige Fundament. Er ist unser Turm, er ist unser Schutz. Und ich habe nie so viele Verse in einem Psalm gelesen wie in den letzten Wochen, Wenn ich einfach nur für Jesus gekommen bin, einfach nur geweint habe und gesagt, Gott, veränder was, greif du ein, begegne meiner Frau. Aber am Ende ist so der Punkt, es gibt ja gar keinen anderen Ort, wo ich hinrennen kann. Und es heißt auch, selbst wenn ich Pastor bin, nicht immer, dass ich das perfekt mache, wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, so dieser Punkt von, wo die Jünger gesagt haben, hey, oder Jesus gesagt hat, wollt ihr weggehen? Und die Jünger sagen, hey, wohin sollen wir gehen? Nur du hast die Worte ewigen Lebens. Es gibt keinen anderen Ort. Und das sind so auch diese Punkte, wo Jesus sagt, hey, er ist denen nahe, die zerbrochenen Geistes sind. Und das, ich weiß, die Zeiten mögen wir überhaupt nicht. Ich mag die Zeit gerade überhaupt nicht. Und es gibt Tage, wo ich mehr hader oder mehr Hoffnungslosigkeit habe. Und es gibt Tage, wo Gottes Gnade mehr da ist und ich dankbar bin. Aber ich merke so, hey Gott, ich weiß mit deiner Hilfe, dass wir durch dieses Tal gehen. Und ich weiß, dass da draus was entstehen wird, was einfach du benutzen wirst. Und ich glaube, Prediger müssen aufhören zu predigen. Aber am Ende hat uns Jesus nie verheißen, dass auf dieser Seite der Ewigkeit alles gut wird, oder? Wie gesagt, ich habe viele Freunde gehabt, die durch Krankheit gegangen sind. Ich habe viel Heilung erlebt, aber ich habe auch Zeiten erlebt, wo Leute nicht geheilt worden sind. Ich habe Zeiten erlebt, wo Gott eingegriffen hat, in Ehen wiederhergestellt hat. Unglaubliche Geschichten von Vergebung, Versöhnung, von Wundern, die passiert sind. Aber auch Zeiten, wo Ehen auseinandergegangen sind, jetzt im christlichen Kontext. Wirklich schlimme, und die Frau, die jetzt zu Hause ist mit den Kindern. Und es sind so Dinge, wo du merkst, hey, warum müsste das sein? Warum ist das jetzt passiert? Das ist ja nicht gerecht, jetzt gerade auch im christlichen Kontext. Und du kennst die Personen, die dort involviert sind, und merkst so, hey, aber am Ende ist die Frage einfach, wohin gehen wir? Und ich glaube, und ich merke das so bei meinen Bekannten, auch wirklich Freunde, und vielleicht das kann ich so weit ausführen, wo der Mann dann auch mit einer anderen Christin durchgebrannt ist und die Frau mit ihren drei kleinen Kindern zu Hause sitzt und jetzt mal vor ein paar Monaten oder Wochen noch mal gesehen habe. Und ich merke so, hey, krass, wie sie sich einfach auf Jesus wirft. So. Es ist nicht gerecht, es ist unglaublich schrecklich. Ich habe ihm erstmal ein Souvenir gebraten, das hat nichts geholfen. Aber so dieser Punkt von, was machst du in so einer Situation? Was machst du in so einer Ungerechtigkeit? Was machst du, wenn Dinge zerbrechen? Und wir wünschen es uns ja allen nicht. Aber das, ich glaube, das lag mir einfach im Herzen, weil ich merke so, hey Gott, wie Menschen da durchgehen. Und das ist echt die letzte Geschichte. Ich habe einen guten Bekanntenleiter, mit dem ich lange auch zusammen geleitet habe. Und dann kam vor ein paar Jahren raus, dass von ihm die Frau eigentlich jahrelang fremdgegangen ist und dass ihr jüngstes Kind von einem anderen Mann ist. Das wusste er aber nicht. Und es kam in einer Situation raus, als die andere Frau, vor seiner Frau, also die Frau von dem Mann, vor dem zu Hause stand und sie gestritten haben. Und auch ihm, die letzten 4 Jahre waren schrecklich. Streitigkeiten, versucht, die Ehe zu versöhnen, tatsächlich ist die Ehe auseinandergegangen, sie haben sich entscheiden lassen, weil sie nicht mehr wollte. Aber, und ich habe diese Woche gesehen und getroffen und ich habe mir gedacht, also krass, wie du da durchgegangen bist. Es ist ja eigentlich, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, auch für die Kinder. Aber so dieses zu merken, wie Gott dann in dem Zerbruch oder in da trotzdem mit Heilung und Kraft kommt und mit seiner Gnade da ist. Und ich glaube so, das am Ende, das einfach zu sagen, ich glaube, er ist die Quelle. Er möchte uns durchtragen durch diese Zeiten. Er möchte uns heilen und wiederherstellen. Und ich glaube, auch darin ist er Meister. Er kann Dinge neu machen, er kann Dinge wiederherstellen. Er klebt nicht nur ein Pflaster drauf, sondern er macht Dinge wirklich neu. Er heilt, er möchte unsere Herzen einfach heilen. Und ich lade uns einfach ein, wenn ihr möchtet. Ich glaube, wir singen ja nachher noch ein Lied, auch in diesem Lied dann nochmal Jesus zu begegnen und ihm vielleicht das auch, was euch so bewegt, einfach nochmal Jesus hinzugeben, weil er ist es wert und er benutzt es. Und wenn ihr möchtet, lasst uns einfach nochmal zusammen beten. Schließt gerne eure Augen und Aline, betet doch einfach nochmal mit uns.
Okay. Herr Jesus, ich danke dir für den Abend, Herr, ich danke dir für ja, jede einzelne Frau, die hier ist, Jesus, und du siehst ja, welche Herzen einfach gerade wirklich zerbrochen sind und welche Herzen auch ja vor dir zerbrechen, Herr. Und ich bitte dich so sehr, dass du kommst mit deiner Heilung, Jesus, dass du jedes einzelne Herz füllst mit deiner Liebe, Herr, mit deiner Identität, Jesus, da, wo ja Leute vielleicht ja ihre Identität einfach in Frage stellen oder in einer Krise sind, Herr Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du Identität zusprichst, Jesus. Und dass du ja so einfach Herzen heilst, Herr, dass du Herzen übernatürlich heilst und sie mit deinem Frieden füllst, mit deiner Liebe füllst, mit ja, deiner Barmherzigkeit, Herr. Ich bitte dich so sehr, ja, dass du siehst jede Person, jede Frau hier in diesem Raum, die gerade durch irgendwelche schwierigen Phasen geht, Herr. Ich bitte dich einfach, dass du ja da einfach, ja, dass du einfach der bist, der einfach stärkt, Herr, dass du ja übernatürliche Kraft auch schenkst. Wenn man denkt, man kann nicht mehr, Herr, dass du dann einfach kommst und übernatürliche Kraft schenkst. Jesus, ich bitte dich ja auch, oder ich danke dir auch, Herr, für jede Person, die jetzt gerade einfach nicht durch so eine Season gehen muss. Herr Jesus, ich bitte dich einfach, dass du uns ausrüstest für jede Phase in unserem Leben, die noch kommen mag und die vielleicht nicht leicht ist. Herr, ich bitte dich, dass du da übernatürlich wirkst. Und Jesus, ich danke dir so sehr für jede einzelne Frau, die hier rein investiert hat, Jesus, für jede einzelne, die ja was für Fee gemacht hat. Herr, ich danke dir einfach so sehr, dass du ja auch in dieser Gemeinde gerade echt viel bewirkst, Jesus. Und ja, ich danke dir auch für Flo, Herr, dass er ja heute einfach zu uns sprechen konnte. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass ja wenn oder ja, was du in unseren Herzen berührt hast, bewegt hast, Jesus, dass wir einfach da mit dir ins Gebet gehen dürfen und einfach, ja, gucken können, wie wir das mit dir zusammen verarbeiten und nicht, dass wir alles aus eigener Kraft machen, sondern mit dir zusammen, Herr. Yes. Amen.